Wunderschönen guten Morgen, auch von mir. Wow, schon alle. Herr Meinert, Frau Meinert, schön, Sie hier zu sehen. Ja, jetzt haben wir schon gelacht heute Morgen. Dürfen Christen eigentlich lachen? Im Keller. Ja, manche gehen dazu in den Keller, ne? Früher wurde heimlich im Keller ferngeschaut, heute lachen manche im Keller. Kein Scherz, der weltberühmte Roman Der Name der Rose geht um die Frage, ob Jesus gelacht hat oder nicht. Und wir lesen tatsächlich in den Evangelien nichts davon, dass er mal gelacht habe. Wir lesen zum Beispiel, dass er geweint hat am Grab des Lazarus, aber wir lesen nicht, dass er gelacht hat. Also dürfen Christen lachen? Ja, aber nicht im Gottesdienst. Mindestens vor 100 Jahren war das eigentlich eher so. Und der Londoner Prediger Spurgeon, 19. Jahrhundert, der ist damit aufgefallen, dass er Leute zum Lachen gebracht hat und das absichtlich. Es gab ganz fiese Karikaturen in den Zeitungen und manche guckten dann mal nach, ob das wirklich stimmt. Es stimmte nicht ganz so, wie es dargestellt war. Zum Beispiel gab es eine Karikatur, dass er am Geländer der Kanzel runtergerutscht sei. So, ja. Dann kamen die Leute mal gucken, die wollten das mal sehen, wie ein Prediger auf dem Kanzelgelände runterrutscht. Es gab gar kein Geländer, genauso wie es hier bei diesen Sprechpulten auch kein Geländer gibt. Also dürfen Christen lachen, ja, aber bitte nicht im Gottesdienst. Wie freut man sich heilig in der Gegenwart Gottes? Ohne zu lachen natürlich. Ihr lacht schon wieder. Das ist eine Gemeinde hier, die lacht immer. Heidi, was soll man dazu sagen? Ja. Also, ich glaube, das geht gar nicht ohne Lachen. Die russisch-orthodoxe Kirche hat den Brauch, dass der Priester am Ostersonntagmorgen das Osterlachen bewirkt. Wisst ihr, wie der das macht? Der erzählt Witze, wahrscheinlich gute, dass die Leute lachen, ne? Und nicht so, wie mein Sohn manchmal meine Witze kommentiert. Achtung, Geländewitz, Füße hoch, der Witz kommt flach oder so. Also Freude, dabei ist Freude ein Kennzeichen der Gegenwart Gottes. Schauen wir in das 5. Buch Mose, da finden wir immer wieder, du sollst dich freuen und fröhlich sein vor dem Herrn. Unseren Freudentext, den habe ich euch heute Morgen mal mitgebracht, Psalm 100. Da freut man sich richtig laut sogar. Psalm 100, ein Psalm zum Dankopfer. Jauchzet dem Herrn alle Welt, dienet dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. Also jauchzen, wow, Frohlocken. Erkennet, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Gehe zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben. Danket ihm, lobet seinen Namen, denn der Herr ist freundlich und seine Gnade währet ewig und seine Wahrheit für und für. Also das Volk Gottes, alle Völker, freuen sich vor Gott, sollen sich freuen, weil Gott ein freundlicher Gott ist, Gnade hat und so weiter. Gott, ein Gott, der Freude schenkt. Ich möchte uns mal ein bisschen mit in die Welt hinter diesem Psalm führen. Also das ist ein Psalm zu einer Dankopferfeier. Und möchte euch mal erzählen, wie sowas früher abgelaufen ist. Eine Dankopferfeier im Tempel. Also wie die Familien das gemacht haben, damit wir etwas besser von diese fröhliche Stimmung, die hier herrscht, aufnehmen können in diesem Psalm. Und dann werde ich noch etwas zum Psalm selber sagen. Stellen wir uns vor, der Mann heißt Micha, ein schöner alttestamentlicher Name, kommt sogar unter den Propheten vor. Er freut sich auf das Passafest. Das liegt ja jetzt für uns auch nicht mehr so weit. Das ist ungefähr, wenn wir Ostern feiern, feiert man in Israel dieses tolle Fest. Und er lässt seine Arbeit vielleicht so 10 Tage liegen. Das ist auch mal schön, wenn man Bauer ist und ein ganzes Jahr immer hart arbeiten muss. Und dieses Jahr können seine Frau und seine 3 Kinder ihn begleiten. Das geht nicht jedes Jahr. Weil nach der Wirtschaft guckt sein Bruder. Frühmorgens machen sie sich auf den Weg aus Dorf und das schließen sich einem fröhlichen Zug von Pilgern an. Wenn man jetzt zum Beispiel in Galiläa wohnt und nach Jerusalem marschiert, das macht man zu Fuß. Das ist eine richtig Wanderung, so ein richtiger Hike ist das, nennt man das, glaube ich, heute. Ein Hike durch das Bergland Galiläas und dann nach Jerusalem zu. Und so, sie freuen sich auf Jerusalem, dieser schönen Stadt und dieser Freude, die dort herrscht. Jerusalem wird anwachsen um mehr als 100% in diesen Tagen. Deshalb erweitert man Jerusalem und nimmt noch den ganzen Ölberg mit dazu und es gehört zum Stadtbezirk Jerusalems dazu. Sie freuen sich auf den Ölberg, wo sie kampieren werden. Dort kampieren die Pilger aus Galiläa. Und so beginnen sie schon auf den Weg in die Stadt zu singen. Was zu den Festen regelmäßig gesungen wurde, waren Psalm 111 bis 118. Das Hallel, wir haben eben Halleluja gesungen, also das Festlob. Und abends haben sie das Ziel erreicht. Am nächsten Morgen besorgt Micha ein Lamm. Das werden sie am Abend im Kreis ihrer Familie und ihrer Freunde verspeisen. Sie haben lange kein Fleisch mehr gegessen und so freut er sich besonders auf diesen Aspekt der Festfeier. Das ist auch in 5. Mose so, dass das Genießen der guten Gaben, die Gott gibt, Freude erzeugt. Am Nachmittag erscheint er mit dem Lamm am Tempel. Er schlachtet es und es wird zu Hause dann abends gegrillt im Kreise der Familie. Und dann kommt der festliche Abend. Und seine Gedanken wandern zurück an das erste Passa, an das man dann denken soll, als Israel es noch in Ägypten feierte und Gott sie in dieser Nacht herausgeführt hat, aus der Sklaverei, aus der Unterdrückung und Ausbeutung. Gott erlöst sein Volk. Und deshalb müssen die Kleinen heute Abend auch nicht so früh ins Bett. Papa gibt sich größte Mühe, dass die wach bleiben. So bis 11, halb 12 dürfen die aufbleiben. Boah, schon anstrengend. Und mit feuchten Augen erzählt Micha die alte Geschichte, die jedes Jahr zu Passa wieder erzählt wird. Wie Gott sich um sein Volk gekümmert hat, wie er es erlöst hat und wie sie Gott alles verdanken. Es ist kaum genügend Platz in Jerusalem vorhanden. So viele Pilger haben sich eingestellt. Am nächsten Tagen wird man auch mal über den Markt gehen. Dann freuen sich auch die Kinder, dass es neue Spielsachen gibt. Die Frau kriegt ein neues Kleid. Der Mann hat gut gegessen. Die Frau wird neu eingekleidet. Passt. Da ist für jeden Anlass zur Freude da. Sie sehen den großen Chor der Leviten, die toll singen, vielleicht wieder eine neue Komposition aus dem Hause Asaf und empfangen den Segen des Hohenpriesters. Und an einem Tag in dieser Woche, sie bleiben eine ganze Woche da und feiern fröhlich. An einem Tag der Woche kauft Micha noch einmal ein Tier und möchte Gott für die Wohltaten danken, die er im letzten Jahr empfangen hat. Er möchte von dem Segen erzählen, den er erlebt hat. Und das ist ein Dankopfer. Dies ist ein Psalm zum Dankopfer, dass man das genießt und dass man erzählt, was Gott Gutes getan hat. So ein Zeugnisgottesdienst könnte man das nennen, in moderner Übertragung. Und dazu gehört die Dankopferfeier und das Dankopfermahl. Es ist eine große Familie zusammen und sie singen Loblieder und sie freuen sich. Ein Psalm zum Dankopfer, heißt es hier. Vor Gott herrschte der Ton der Freude und ich kann mir kaum vorstellen, dass das tatsächlich ohne Lachen geht. Manche freuen sich auch mehr in sich hinein. Ich muss da regelmäßig Spott über mich ergehen lassen, weil ich nicht leise lachen kann. Mein Vater sagte immer, schon am lauten Lachen erkennt man den Narren. Ich glaube, er meinte mich. Und meine Semis sagen schon mal, so ähnlich lache ich da wahrscheinlich. In der Gegenwart Gottes herrscht Freude. Es ist ein Ton der Freude gegeben. Wenn wir uns als Gemeinde versammeln, dann kommen wir in die Gegenwart Gottes. Und da darf man fröhlich sein. Cool, ne? Also ich glaube, damit habt ihr nicht so viele Probleme. Aber vielleicht gibt es ja auch eine tüchtige Hausfrau, die auf die Uhr schaut, wenn die Predigt ein bisschen was länger wird. Ich bin dafür berüchtigt, dass es mir auch schon mal zu lang werden kann. Habe ich Dienstagabend hingekriegt in der Jugendwohnwoche. Weiß auch nicht, wie das ging. Und dann sitzt man da angespannt und kann sich die ganze Zeit nicht freuen. Ich habe schon erlebt, dass Leute sagten, Mensch, ich hatte heute Abend noch was vor. Der Gottesdienst war zu lang, ich glaube eine Viertelstunde oder so. Also lasst euch die Freude nicht nehmen, auch nicht durch die Uhr. Ich finde, das ist ein ganz tolles Ding und ich habe das hier liegen und ich gucke darauf, ne, dass ich da mich dran halte. Manche binden auch die Uhr ab und gucken dann nicht mehr drauf. Das ist auch eine Methode, Menschen in die Irre zu führen oder so. Also so kann man sich Freude nehmen, wenn man sich unter Druck setzt. Oder wenn es gelingt, Leuten schlechtes Gewissen zu machen, ist auch toll. Mir erzählte mal jemand von einem Prediger, sagte, so klein mit Hut ging ich da raus. Aus diesem Gottesdienst schafft der Prediger. Kann man auch als Moderator machen. Also gibt super. Oder Christus fehlt und die Gemeinde kann sich nicht freuen. Da sei gesagt, die Jünger wurden froh, als sie den Herrn sahen am Auferstehungstag. Man muss sich nicht schämen, wenn man sich freut. Freude ist das Kennzeichen christlichen Lebens. Nicht der Theologie, die hat, ich glaube, es ist vor ein paar Jahren mal tatsächlich ein Buch erschienen zur Freude im Neuen Testament. Völlig vernachlässigtes Thema. Freuen. Cool, ne? Also man beschäftigt sich mit allem, nur nicht mit dem, was am meisten Spaß macht, sich freuen. Ne? Das ist schon ein Ding. Also, liebe Leute, kommt mit einer gespannten Erwartung zur Begegnung mit eurem Gott. Gottesdienst ist eine Gottesbegegnungszeit und die kann bestimmt sein vom Ton der Freude, weil Gott uns einlädt, vor ihm uns zu freuen. Das gilt dann auch besonders für Leiter, leitet Leute zur Freude, weil das bestimmte Element christlichen Glaubens Freude ist. Freut euch im Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch. Naja, man muss sich aber auch nicht künstlich freuen. Ich habe von einem Gottesdienst gehört in Holland, reformierte Gemeinde. Und da hat man es als Mensch, der nicht erfolgreich ist, ziemlich schwer. Und da drehte es sich um einen depressiven älteren Herrn. Und da hat der Prediger mal nicht über Freude gepredigt, sondern über Klagen. Und am Ende stand dieser geplagte Mensch auf und rief laut Halleluja. Also ihr dürft auch klagen vor Gott. Also vor Gott kommen ist das Bestimmende und wenn ich so viel auf dem Herzen habe, dass ich es nicht aushalte, kann ich vor Gott auch mein Herz ausschütten. lest mal Psalm 13 so als Kontrastprogramm. Wenn der Ton der Freude nicht angemessen ist gerade, müssen wir uns auch nicht verstellen. Das müssen wir nicht künstlich und so ein Smiley, so ein fromm erlöstes Lächeln, Adrian Plus, erlöst Lächeln jetzt an dieser Stelle, sonst wirst du gleich beseelsorgert, weil du nicht so erlöst guckst. Ne? Das ist ja das Tolle, dass man das nicht aufsetzen muss, dass es von innen kommen kann. Die Dankopferfeier. Nun schauen wir uns noch mal etwas in dem Text um. Das Lob Gottes, das hier ganz besonders betont wird, jauchzet dem Herrn alle Welt. Die Psalmen 93 bis 99 sind davon bestimmt, dass Gott König ist. König Israels als Erlöser, König der Welt als Schöpfer und als ihr Richter, der kommt. Gott ist Herr der Welt. Und deshalb, Psalm 100 jetzt, ist sozusagen die Antwort auf die vorgehenden Psalmen, jauchzet dem Herrn alle Welt. Also nicht nur jauchzet dem Herrn, sondern auch alle Welt. Die Völker sind eingeladen, diesen Gott zu ehren und zu feiern, zu ihm zu kommen. Es ist also eine ganz große missionarische Perspektive, die hier in dem Psalm mitschwingt. Ich möchte mal den Ton mehr auf die Freude legen heute Morgen. Jauchzet dem Herrn, alle Welt, dienet dem Herrn mit Freuden, geht hinein vor sein Angesicht mit Frohlocken, geht zu seinen Toren ein mit Danken, also den Tempeltoren, zu seinen Vorhöfen, den Vorhöfen des Tempels, mit Loben. Danket ihm, lobet seinen Namen. Ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, was Jauchzen ist. Also wir haben das versucht früher so indianermäßig so zu machen. Das ist ein sehr kehliger, sehr lauter, sehr hoher Ton. Ich kann den nicht. Kann den jemand? Also es ist umwerfender Ton. Das müsste eigentlich die Mädels dann machen. Jauchzen. So laut. Also richtig laut. Es geht nicht in jeder Kultur so leise zu wie hier. Also, Tante meiner Frau war in Äthiopien und die sagte, die singen einfach lauter als die Deutschen. Sie war dann mit der Zeit aber auch mal froh, wenn sie in Deutschland sein konnte, wo leiser gesungen war, wurde ganz ehrlich. Freude. Mit Freuden, mit Frohlocken. Wahnsinn, was das für Töne sind. Mit Danken und mit Loben. Also das ist eine Grundstimmung der Freude hier. Gott gehört Anbetung, fröhliche Anbetung durch die Gemeinde, weil er ist, der er ist. Das werden wir nochmal sehen, was das mit dem Charakter zu tun hat. Er ist des Lobs würdig. Die Freude über Gott ist so groß, dass man gleich die ganzen Völker zum Gotteslob in den Tempel mit einlädt. Die Grundstimmung ist also die Freude, weil Gott ein guter Gott ist. Und das hat etwas mit seinem Charakter zu tun. So heißt es hier, erkennet, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Also nicht wir selber müssen uns zu dem machen, was wir sind. Gott hat uns zu dem gemacht. Denn der Herr ist freundlich und seine Gnade währet ewig und seine Wahrheit für und für. Liebe, liebe Völker, schmeißt eure Götterbilder auf den Müll, denn Gott ist der Macher. Der wahre Gott kann tun. Er hat uns gemacht. Er ist der wahre Gott und deshalb kann er Geschichte machen, dass man Geschichten von ihm erzählen kann. Die größte Geschichte, die Gott in der Geschichte Israels gemacht hat, ist die Erlösung aus Ägypten. Dort ist Israel auch sein Volk geworden, nicht ein Haufen von Menschen, also ein Volk, sondern sein Volk, Gottes Volk am Sinai. Da hat er zu dem Volk gesprochen. Gott hat sich zu erkennen gegeben. Deshalb, liebe Völker, schmeißt eure Götterbilder auf den Müll und feiert den wahren Gott. Nicht die Götterbilder, die nicht tragen, sondern getragen werden müssen, sondern den Gott, der trägt. Der Mensch ist irgendwie so geartet, dass er immer etwas feiert, etwas anbetet. Bei Männern ist das ziemlich offensichtlich. Das Auto zum Beispiel. Manche stehen mehr auf den Sport, BVB, jetzt ganz besonders gefeiert, neuer Stürmerstar, ne? In 46 Minuten 5 Tore, jetzt durfte er 70 Minuten, glaube ich, spielen, er versaut seinen Schnitt, fürchterlich, ne? Nur 2 Tore in 70 Minuten ist auch was. Also da feiern 80.000 Mann an 82.000 an einem Nachmittag ihr Team, ihren BVB. Das ist Feiern, das hat schon fast einen Charakter von Anbetung. Und könnte man auch austauschen mit Schalke oder mit Bayern. Mit Bremen ist das im Moment was schwieriger. Ne? Manche feiern ihren Body, weil die haben noch kein Auto und so. Das nicht mehr hält, dann braucht man Geld oder man muss schlau sein oder Macht oder so. Na? Ich glaube, ich habe jetzt viele männliche aufgezählt, bei den Frauen fällt mir einfach nichts ein, aber das wisst ihr selber. Liebe, liebe Leute, schmeißt die falsche Anbetung auf den Müll. Gott feiert, also ich freue mich auch, wenn meine Mannschaft ein Tor schießt, kommt leider selten vor. Wir sollen Christus anbeten, den großen Erlöser, der sagt, ich bin der gute Hirte gibt sein Leben für die Schafe, als Erlösung sozusagen. Also kein Führer, der uns für dumm verkauft. Wie Vieh, wie die Lämmer schlachtet und wie die Weihnachtsgans ausnimmt, sondern der gute Hirte, der sein Leben für mich Schafskopf gegeben hat. Das ist überragend, da kann ich mich wirklich freuen. Und dann nicht so, es ist ja, wenn man Kind ist, ne, ist es so toll. Ich weiß nicht, als unsere Kinder richtig klein waren und wenn die was geschenkt bekamen, haben sie sich einfach nur gefreut. Wenn man jetzt älter wird, irgendwann ist das vorbei. Ne? Also betteln bis zum geht nicht mehr, dann das Durchsetzen und dann sich freuen. Das macht man nicht mehr. Man hätte ein blödes Gefühl, wenn man nicht wirklich etwas geschenkt bekommt. Oder man denkt, was muss ich dafür wieder beraten? Dafür, dass ich jetzt was annehme, muss ich auf der anderen Seite auch wieder... Es ist schön, ein kleines Kind zu sein und sich zu freuen. Ganz einfach. Und wenn Jesus sagt, werde Kind, dann heißt es genau das. Sei bereit, dich beschenken zu lassen. Anbetung, wenn das kein Grund zur Dankbarkeit ist, dann weiß ich nicht. Wenn wir so als Herde zusammen unserem Hirten das Lob blöken, wenn es schön klingt, ist auch gut, dann ist Anbetung die angemessene Haltung für diesen Herrn. Das kann man gut in der Gemeinde tun, miteinander. Manche brauchen gar keine Gesellschaft, um laut zu singen. Die können das alleine. Ich habe das früher immer versucht, gegen die Melkmaschine zu Hause anzusingen. Ich bin ja auf dem Bauernhof aufgewachsen und da dachte ich, es muss noch etwas voller klingen als die Make-Maschine. Aber es war nicht ganz leicht. Mein Bruder musste das immer so hinnehmen, der mit im Stall war und dann die Viecher gefüttert hat, während ich gemolken habe. Aber es gab halt keine Alternative dazu, nur brutto. Und dann immer frommes Zeug. Also keine Ahnung, ob ich das richtig gemacht habe oder falsch. Es gab zumindest Kühe, die waren eher fromm und einige nicht so fromm. Manche haben gar getreten und das zu Chorälen. Ich weiß auch nicht, was denn eingefallen ist. Gott ist ein großer Gott. Und hier ist jetzt noch einmal ganz besonders seine Treue betont, denn der Herr ist freundlich und seine Gnade ewig, seine Wahrheit für und für. Und wenn dieses Paar zusammen auftaucht in der Bibel, Gnade und Wahrheit, dann betont das ganz besonders die Treue Gottes, die überragend, umwerfend groß ist. Diese Treue Gottes, ein Alleinstellungsmerkmal des Gottes der Bibel. Das ist sein Markenzeichen. Er hat Abraham Zusagen gegeben, die er nie wieder zurückziehen wird. Er hat sich verbürgt mit seinem Leben, 1. Mose 15. Sein Schwurritual, dass Gott Abraham Treue schwört über dessen Leben hinaus. Und das kann man an der ganzen Geschichte dort sehen, dass Gott mit einem Ehepaar, für das die Uhr eigentlich schon abgelaufen ist, anfängt und aus dem ein großes Volk macht. Das basiert nur darauf, dass Gott Zusagen gibt, die auch einhält. Er hat die Kraft und er hat den Willen und das Durchhaltevermögen. Dafür hat Gott Anbetung verdient. Denn das tut er in dem Leben eines jeden Christen. Gott ist nicht einer, der dann mit dir anfängt und irgendwann unterwegs, das Spielzeug ist nicht mehr so neu, ist ein bisschen abgenutzt, nicht mehr so frisch, dann den Spaß an dem Spielzeug verliert und es wegwirft. Nee. Sondern der das teuer für sich erkauft hat und der ein Leben lang die Treue hält. Der treue Gott. Denn der Herr ist freundlich und seine Gnade währet ewig und seine Wahrheit für und für seine Bundestreue hält. Und die hält dadurch, wo ich nicht mehr durchhalten kann. Und die hält mich fest, wenn ich nicht mehr halten kann. Und die geht mit mir weiter, wenn meine Füße müde werden. Gott ist da. Gott ist treu. Und das feiert dieser Psalm. Diesen überragenden Charakter Gottes. Und wie der Charakter, so die Geschichte. So wird die Geschichte laufen, wie Gottes Charakter ist, weil Gott es durchsetzen wird. Freu dich drüber. Freu dich an diesem Gott. Das kann man morgens schon vorm Aufstehen machen. Im Bett. Ich glaube, ich bin heute Morgen ein bisschen schnell aufgestanden. Wenn man fröhlich, dankend schon mal für den neuen Morgen dankt, dann fängt der Tag schon mal ganz gut an. Kann auch mit einem Fäkallaut auf den Lippen starten. Lecker! Hammer oder so, ne? Weil der zu laut klingelt und der Morgen ist noch so früh und das Bett so warm und der Schlaf so schön. Nee, Dankbarkeit. Und man kann sich auch mal so eine einfach rausgehen, falls es im Haus nicht erträglich wäre, und Gott für sich ein Lied singen. Irgendeins, ob schön oder schief gesungen, völlig egal. Ich glaube, da achtet Gott insbesondere auf das Herz, nicht so sehr auf den Ton. Ich bin ganz dankbar, dass ihr ganz gerade gesungen habt, aber dafür ist Betty ja auch bekannt, ne? Das gerade singen und schön singen und so. Zumindest mir, ne? Aaron auch. Ja. Vor Gott kann man fröhlich sein, auch in Gemeinschaft. Und deshalb genießt es, wenn ihr Gott loben könnt, singen könnt. Ich glaube, Sonnefreude ist nicht nur antik ein Grund, vor Gott zu kommen, sondern ist auch heute noch einladend. Wenn die christliche Gemeinde ein Ort der Freude ist, ist sie attraktiv, also anziehend. Das macht eine Gemeinde richtig schön. Das ist sozusagen der Schmuck, den die Christen tragen, ist die Freude. Das hat mich immer wieder bewegt, wenn ich so gereifte Christen gesehen habe, die einfach das so auf dem Gesicht schon getragen haben. Das hat sich einfach über 70, 80 Jahre so eingegraben. Ich weiß nicht, wie mein Gesicht mal aussehen wird. Bei Theologen ist das ja mal schwierig, die müssen immer kritisch lesen. Na, wohlwollend natürlich, aber ich wünsche euch viel Freude auf dem Weg der Freude. Amen.